Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir feiern heute Erntedankfest und das Thema der Predigt wird heute Dankbarkeit sein. Wir schlagen dazu auf den ersten Thessalonicher Brief. 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Ich predige heute über einen Vers, über 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 18, lese aber ab Vers 12 bis 22 und die Predigt konzentriert sich dann auf die Auslegung von Vers 18. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen, und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Geht darauf, niemand Böses, Bösem, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allem, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Noch einmal Vers 18. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ja, zunächst zu dem Begriff der Dankbarkeit. Wir alle kennen Dankbarkeit. Wir haben uns schon dankbar gefühlt, wahrscheinlich an einer Geburtstagsfeier oder besonders als Kinder, wenn wir Geschenke bekommen haben. Dankbarkeit ist erstmal die Freude über eine Zuwendung, die man bekommt, oder eine Anerkennung von Zuwendungen, die man bekommt. Das kann sich in materiellen Dingen ausdrücken, dass man also eine Zuwendung bekommt im Sinne von Geschenken oder von Hilfe oder von einem freundlichen Wort. Also es gibt irgendeine Zuwendung, irgendetwas Gutes, das mir ein anderer Mensch gibt und darüber freue ich mich, weil mir das etwas Gutes tut. Und ich empfinde dann Dankbarkeit. Und oft ist es auch so, dass die Dankbarkeit dann verstärkt wird, wenn ich eigentlich weiß, der andere müsste das nicht tun. Also ich empfange etwas Gutes oder eine Hilfe, eine Zuwendung und der andere müsste es eigentlich nicht machen, macht es aber trotzdem. Und dann empfinde ich Dankbarkeit. Also Dankbarkeit ist die Anerkennung von Zuwendung und die Freude darüber. Die Predigt besteht heute aus zwei Punkten. Erstens möchte ich darüber sprechen, was Gründe für Dankbarkeit sind als Christen. Was sind unsere Gründe für Dankbarkeit? Und zweitens, was sind Folgen aus Dankbarkeit? Was können Folgen aus Dankbarkeit sein? Und wir fangen an mit Punkt 1. Gründe für die Dankbarkeit, zu der wir aufgerufen sind von Gott in seinem Wort. Und das Erste, und das ist erstmal auch so die Verbindung zu dem Erntedankfest. Beim Erntedankfest ist es ja so, dass Christen schon seit vielen 100 Jahren Dankbarkeit Gott gegenüber ausdrücken, weil er sie am Leben erhält. Also für die Ernte. Also im Herbst wird die Ernte eingefahren. Und das bedeutet ganz einfach, dass man weiterleben darf. Ja? Also in einer Zeit, wo man wirklich von der Ernte, also wir sind immer noch von der Ernte abhängig, aber wenn man ein Bauer gewesen ist, dann war das noch plastischer, organischer, man war direkter dran an der Sache. Ja? Man konnte das noch ein bisschen mehr einschätzen. Es gab früher noch keine Supermärkte und diese Sachen oder gewisse Früchte konnte man auch nur zu bestimmten Jahreszeiten essen und nicht die ganze Zeit. Aber der Kerngedanke ist eigentlich der gleiche. Und das ist, Gott erhält uns. Gott erhält uns alle am Leben. Und alles Essen, was wir jemals gegessen haben, entstammt aus der Hand Gottes. Und das war schon immer so und das ist auch heute so und das wird bis zum Ende der Zeit auch so bleiben. Und das hat auch einen Hintergrund aus der Bibel, nämlich Gottes Bund mit Noah. Und das ist einer der ersten Gründe, warum wir dankbar sein sollten, ist der Bundesschluss von Gott mit Noah. Dazu ist zu sagen, es gab die Sintflut, Gott war sehr zornig über die Menschen und hat alle Menschen bis auf 8 Menschen getötet durch die Sintflut. Und nachdem die Sintflut dann vorüber ist und Noah an Land geht zusammen mit seiner Familie, sagt Gott dann in 1. Mose 9 zu ihm, in Versen 8 bis 17, dass er jetzt einen Bund mit ihm schließen wird. Und Gott verspricht dann Noah, dass er die Welt nicht mehr mit der Sintflut oder einer ähnlichen Katastrophe schlagen wird. Und er sagt dann, also Tag und Nacht werden nicht mehr vergehen und ich werde diese Welt erhalten und als Zeichen dafür gibt Gott dann den Regenbogen. Und das ist schon lange her, aber wir stehen noch in dem Segen dieser Bundesverheißung. Also die Tatsache, dass sich der Erdkreis dreht, dass wir Luft zum Atmen haben, dass wir heute hier sind, dass wir wohlgenährt sind, das ist alles auch noch eine Folge von diesem Bundesschluss mit Noah, den Gott vollzogen hat. Römer 11 sagt auch nochmal, dass von Gott und durch Gott und zu Gott alle Dinge sind. Also, wir sollen also dankbar sein für die Ernte, die wir empfangen. Speziell, wir haben es auch in der Psalmlesung gehört, auch zum Beispiel für den Regen, den es gibt. Also, wenn es nicht mehr regnen würde, dann würden wir irgendwann auch kein Essen mehr haben und würden langfristig gesehen auch aussterben. Und wo kommt denn der Regen her? Der Regen kommt direkt aus Gottes Hand. Sacharja wird im Kapitel 10, Vers 1 in seinem Buch dazu aufgefordert, zu beten, und zwar für Regen zu beten, während es regnet. Wörtlich heißt es, in der Zeit des Spätregens bete für Regen. Das ist erstmal seltsam, weil warum soll man denn für was beten, was gerade passiert? Aber das zeigt einfach, dass Gott der aktiv Handelnde in allen Dingen ist. Und dazu ist noch zu sagen, dass wir das oft nicht merken oder uns das oft nicht bewusst ist. Aber das sollten wir verstehen, das ist Teil einer biblischen Weltsicht, dass Gott der aktiv Handelnde in allen Dingen ist. Ja, und wenn wir alle Sachen, also wenn ihr an euer Frühstück denkt, was ihr heute Morgen zu euch genommen habt, oder an das Essen, was heute Nachmittag kommt, und ihr fragt euch, wo kommt das her? Und dann kann man sagen, ja, das habe ich im Supermarkt gekauft. Oder meine Frau hat es gekocht und dann, ja, wo kommt eigentlich der Supermarkt her? Oder wo kommt der Bäcker her, der die Brötchen gemacht hat? Wo hat er seine Fähigkeiten her, das zu machen? Wo habe ich das Geld her, um mir das zu kaufen? Ja, ich gehe arbeiten. Wo ist der Arbeitsplatz her? Wo sind meine Fähigkeiten her, arbeiten zu gehen? Und wenn man das alles so durchspielt und alle Ketten nimmt, steht am Ende immer Gott. Die erste Ursache aller Dinge ist Gott. Und deswegen gebührt ihm auch für alle Dinge Dank, weil alles aus seiner gnädigen Hand kommt. Ja, das wird noch sehr deutlich auch. Und da möchte ich noch mal eine Stelle aufschlagen aus dem Buch Hiob. Schlag bitte mal Kapitel 34 im Buch Hiob auf. Das Buch Hiob ist sehr bekannt, eben wegen der Leidensgeschichte von Hiob. Die Hiobsbotschaften sind sprichwörtlich geworden bis zum heutigen Tag. Hiob war sehr gesegnet von Gott. Und Gott hat ihm dann viele Dinge weggenommen. Hat dann sehr gelitten. Und meistens kennt man nur den Anfang vom Buch Hiob und das Ende. Und man weiß noch, da gab es so drei Freunde in der Mitte und irgendwie haben die dem Hiob nicht so gut beraten. Aber es gibt noch einen vierten Freund, der nicht so bekannt ist, und das ist der Elihu. Und der bekommt das Wort so als eigentlich als Vorstufe, dann bevor Gott die Bühne betritt. Und Elihu gibt eigentlich eine Ermahnung an den Hiob weiter. Und ich will jetzt nicht auf diese Einzelheiten eingehen, aber der Punkt ist, dass in Elihus Rede, die sich über viele Kapitel erstreckt, auch deutlich wird, dass Gott der Handelnde und der Mächtige im Universum ist. Wir lesen mal Kapitel 34, die Verse 14 und 15. Dort schreibt der Elihu, und er redet von Gott, wenn er nur noch auf sich selbst achtete und seinen Geist und Odem wieder zurücknehme. Odem heißt Atem. So würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch zum Staub zurückkehren. Und das stimmt. Also, liebe Gemeinde, wenn Gott aus irgendeinem Grund sich jetzt dazu entscheiden würde, seinen Odem aus diesem Raum herauszunehmen, würden wir alle in einem Moment zum Staub zerfallen. Wir würden nicht mehr weiterleben. Ja? Und deswegen können wir Gott dankbar sein, ganz einfach dafür, dass wir sitzen dürfen und atmen. Das ist nämlich nicht selbstverständlich, sondern es kommt von Gott. Es ist sozusagen gottverständlich. Jetzt möchte ich noch einen kleinen Schlenker machen, einen kleinen Exkurs und etwas zu Wundern sagen. Häufig ist, also es gibt ja Wunder in der Bibel. Ja, Jesus macht Wunder, im Alten Testament gibt es viele Wunder und die sind alle geschehen, das ist alles wahr. Es gibt aber viele Menschen in der heutigen Zeit, die das nicht für wahr halten. Und die sagen, Wunder, die gibt es nicht. Und die meinen dann sogar, dass die Bibel eigentlich nicht stimmen könnte, weil es kann ja keine Wunder geben und so weiter. Also dieses Wunderthema ist ein wichtiges Thema, auch wenn ihr im Gespräch seid mit Nichtgläubigen. Und die würden dann irgendwie sagen, ja, also ich werde jetzt nicht jede Nuance dieser Wunderkritik vortragen, aber ich denke, im Grunde würden viele Leute dann sagen, die nicht an Wunder glauben, naja, es gibt eben Naturgesetze, und Wunder widersprechen eben den Naturgesetzen und deswegen kann das nicht sein. Das wäre so ein Gegenargument gegen Wunder. Und dazu ist zu sagen, dass es, also da ist ja so die Vorstellung dahinter, dass es einfach so Naturgesetze gibt und falls es noch einen Gott geben sollte, dann müsste der sich zumindest auch diesen Naturgesetzen unterordnen. Irgendwie so. Und das ist völlig falsch. Ja? Streng genommen gibt es keine Naturgesetze, sondern es gibt Gottgesetze. Gott handelt immer zu jeder Zeit und wir können sagen, Gott handelt häufig in gewöhnlicher Weise. Gewöhnlich ist nicht negativ besetzt, sondern routiniert. Zum Beispiel, dass es Tag und Nacht gibt, haben wir sehr oft erlebt. Da können wir sagen, dass Gott häufig, auch vom Bund Noah her gesehen, so handelt. Ja? Es ist also ein routiniertes, gewöhnliches Handeln. Gott lässt sehr häufig die Sonne aufgehen. Das hat er oft gemacht, er müsste das nicht machen. Aber er tut es. Also es gibt ein gewöhnliches Handeln Gottes, das sich häufig wiederholt, auch die Jahreszeiten. Und dann gibt es auch ein außergewöhnliches Handeln Gottes. Und das ist das, was wir ein Wunder nennen. Ja, also wenn wir etwas sehen in der Schrift, was dem normalen Ablauf, wie Gott normalerweise wirkt, was darüber hinausgeht, dann nennen wir das ein Wunder. Ja? Und das ist völlig im Einklang mit Gottes Existenz, ja, und das ist doch völlig im Einklang mit seinem gewöhnlichen Handeln. Gott wirkt alle Dinge und wenn er sich entscheidet, einmal anders zu wirken, aufgrund seines Plans, seiner Heilsgeschichte, ist das völlig normal. Und man kann nicht sagen, ja, es gibt aber irgendwie Naturgesetze und deswegen darf es keine Wunder geben. Das ist völlig falsch. Das ist heidnisches Denken. Biblisches Denken ist, Gott wirkt alle Dinge. Und Gott wirkt häufig in routinierter Weise, aber er kann auch, wie es seinem Willen entspricht, außergewöhnlich wirken. Die Sichtweise, dass Gott eigentlich nicht aktiv die Welt erhält, das würde man Deismus nennen, das ist ein technischer Begriff. Das ist so die Idee, dass es einen Gott gibt und der hat die Welt wie so ein Uhrwerk aufgezogen. Jetzt läuft das alles so, Gott hat aber gar nichts damit zu tun. Das ist nicht die Sicht der Bibel. Gott hat die Welt geschaffen, ja, er ist unabhängig von ihr, aber er hält sie in jedem Augenblick. Und das ist der Grund, warum wir dankbar sein sollen. Einfach allgemein dafür, dass wir Essen haben, dass wir leben dürfen für jeden Atemzug letztendlich. Jetzt wird es ein bisschen konkreter. Ein zweiter Grund, für den wir Gott dankbar sein sollen, ist sein Bund mit Abraham. Also die ganze Heilsgeschichte. Gott hat den Abraham berufen in 1. Mose 15 und 17, hat mit ihm einen Bund geschlossen und hat zu ihm gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erden. Und das bedeutet auch wir. Also wir sind auch Nutznießer dieses Bundes. Wir sind gesegnet dadurch. Gott hätte das nicht machen müssen. Er hat es aber getan. Wir erinnern uns an Dankbarkeit, eine Zuwendung von jemandem, die uns etwas Gutes tut. Und genau das ist der abrahamitische Bund. indem wir stehen und nun ganz konkret, und das ist, glaube ich, der größte Grund, warum wir dankbar sein sollen, das ist ja auch in unserem Vers direkt benannt, Dankbarkeit für Jesus Christus. Dankbarkeit für Jesus Christus. Gott hat uns Christus gegeben als unseren Erlöser und wir sind begnadigt in ihm. Und jetzt möchte ich euch drei Stellen in der Schrift noch zeigen, die uns zeigen, was Gott uns alles Gutes getan hat. Ja, das ist jetzt kein Aufruf zu etwas, sondern es ist ein Zuspruch zu erkennen, was Gott uns alles getan hat und was Gründe der Dankbarkeit sind. Bitte schlagt mal auf. 1. Korinther 1, Verse 30 und 31. Wir lesen in den Versen, was Gott uns in Christus geschenkt hat. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Also das ist das, was wir bekommen haben, allein aus Gnade. Wir haben nichts dafür getan, wir sind einfach die Empfänger dieses Segens. Wir sind in Christus, der uns gemacht ist von Gott, zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Weisheit. Wir blättern weiter zu Römer 5, ein paar Seiten vorher, die Verse 6 bis 11. Römer 5, die Verse 6 bis 11, und das ist die Seite 1179 in unserem Gemeindebibelbuch. Römer 5, 6 bis 11. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht gerettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Ja? Ich habe zu Beginn gesagt, manchmal wird unsere Dankbarkeit mehr, wenn wir merken, dass die andere Person uns das Gute, was sie uns gibt, gar nicht hätte geben müssen. Und das ist genau das. Ja? Wir hatten keinen Anspruch darauf, dass Gott uns errettet. Wir waren auch nicht neutral, so dass es irgendwie, ja, das halt gemacht, sondern wir waren sogar gegen ihn. Also er hat seine Feinde gesegnet, seine Feinde mit Liebe beschenkt und das sind wir gewesen. Und das ist Grund zur Dankbarkeit, dass Gott, obwohl wir gegen ihn waren, uns errettet hat durch Jesus Christus. Wir schlagen noch eine Stelle auf aus dem 1. Johannesbrief. 1. Johannes 4, Verse 9 und 10. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Ja? Gott hat uns errettet in Jesus Christus. Wir waren schuldig vor ihm, er hat uns begnadigt, er hat seinen Sohn gesandt, hat unsere Schuld und Sünde auf ihn gelegt, ihn an unserer Stadt bestraft, das ist Sühne. Seine Gerechtigkeit, die er hatte, hat er uns vollkommen zugerechnet, sodass wir als Begnadigte und Geliebte vor ihm stehen. Und das ist Grund zur Dankbarkeit. Wir sollen dankbar sein für Christus. Und noch einen letzten Punkt für Dankbarkeit ist der Himmel. Wir können und sollen dankbar sein für den Himmel. Ja, nämlich die Konsequenz der Errettung ist, dass wir die Ewigkeit im Himmel bei Gott verbringen werden. Und auch im Himmel wird es Dank geben. Schlag mal auf die Offenbarung, Kapitel 4. Offenbarung, Kapitel 4, Verse 8 bis 11. Ich lese ab der Mitte von Vers 8. Das ist der Lobpreis im Himmel an Gott. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Hier sehen wir auch wieder den Rückbezug auch zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Gott hat alle Dinge geschaffen und er ist würdig allem Dank und aller Anbetung. Und das ist schon immer so gewesen. Das gilt für uns heute. Wir haben den Aufruf aus 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Und sogar oder gerade im Himmel wird es diese Danksagung von den Kindern Gottes weiterhin geben, bis in alle Ewigkeit. Ja. Also seid dankbar für das Vergangene, für das Gegenwärtige und für das Zukünftige. Und somit kommen wir zu dem zweiten Punkt der Predigt, und das sind Folgen der Dankbarkeit. Nur nachdem wir gesehen haben, was alles Gründe sind, um dankbar zu sein, also um diesem Gebot der Dankbarkeit nachzukommen, was wir gelesen haben in 1. Thessalonicher, möchten wir jetzt noch eine Weile darüber nachdenken, was Folgen der Dankbarkeit sein können. Und als allererstes muss ich sagen, wer dankbar ist, der freut sich in der Regel und ist zufrieden. Also diese Dinge kommen häufig zusammen: Dankbarkeit, Freude und Zufriedenheit. Also das ist eine Folge von Dankbarkeit, dass wir uns freuen und dass wir zufrieden sind. Und Dankbarkeit, und das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, Dankbarkeit verbindet uns mit dem Wesen Gottes. Es ist eine Eigenschaft Gottes, dankbar zu sein innerhalb der Dreieinigkeit. Und wenn wir dankbar sind und dazu aufgerufen sind, verbinden wir uns oder werden Gott dadurch ein Stück ähnlicher. Also es ist eine Ähnlichkeit zu den Charaktereigenschaften Gottes. Und dazu möchte ich eine kurze Geschichte erzählen einen kurzen Ausschnitt von meiner Bekehrungsgeschichte, um dann hier was deutlich zu machen. Also es geht nicht darum, dass ich mich jetzt darstelle, sondern es passt wirklich ganz gut. Ich habe monatelang also ich habe mich vor einigen Jahren bekehrt, habe monatelang nach Gott gefragt und gesucht und wusste nicht, gibt es Gott nicht. Ich muss das irgendwie herausfinden. Und ich hatte auch schon manchmal in der Bibel gelesen, auch schon mal gebetet, aber ich war noch nicht gläubig. Und die Situation war die, dass eine Verwandte vor einer schweren Operation stand. Und da habe ich mir gedacht, okay, kannst ja mal dafür beten, dass es gut geht. Weil vielleicht gibt es ja Gott und vielleicht erhört er das Gebet ja. Wenn es Gott nicht gibt, dann hast du nichts verloren. Und wenn es ihn gibt, vielleicht erhört er es ja. Also es kann eigentlich nur gewinnend sein, wenn überhaupt. Ja. Und dann habe ich mich wirklich so: Ja, Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber so, ja. Und dann habe ich dafür gebetet. Und ein, zwei Tage später war dann die Operation und es lief alles gut. Ja, so, und dann, aber eine Weile später, war es am gleichen Abend oder einen Tag darauf, dachte ich mir auf einmal: Ja, gut, Hast zu dem Gott gebetet, von dem du nicht weißt, ob er existiert? Und er hat, ja, wenn es ihn gibt, hat er dein Gebet ja eigentlich erhört. Weil du hast dafür gebetet, dass die Operation gut geht und sie ist gut gegangen. Und da dachte ich mir, ja, für den Fall, dass es ihn jetzt gibt, müsste ich ihm, also wäre es ja schon irgendwie anständig, jetzt auch dafür mal Danke zu sagen, weil er die Bitte ja erhört hat. Das war so ungefähr meine Ratio, also so. Ja, dass ich dachte, wenn man was bittet und man bekommt es, dann sagt man wenigstens Danke. Aber immer mit diesem Vorbehalt, falls es ihn gibt. So, okay. Und mit diesem Anliegen habe ich mich dann, habe ich dann gebetet und wollte Gott dafür danken. Und in diesem Gebet hat Gott mich dann bekehrt. Ich wusste nicht, dass ich mich bekehren würde, als ich mich hingesetzt habe, um zu beten. Aber an das habe ich durch das Gespräch mit dem Bruder dann, knapp 2 Jahre später, ist mir das erst gedämmert, wo der dann sagte, es ist doch interessant, dass Dankbarkeit, ein bisschen Dankbarkeit, hatte ich in das Gebet geführt, in dem Gott dich dann bekehrt hat. Dann sagt er diesen Satz, Dankbarkeit ist etwas, was uns mit Gott verbindet. Und es war auch so. Ja, dieses Anliegen, Danke zu sagen, das mir Gott ja gegeben hat, ja. Warum war ich denn dankbar? Warum habe ich denn überhaupt gedacht, Gott irgendwie Danke zu sagen? Da hat Gott mich gezogen über diesen Weg der Dankbarkeit in das Gebet, in dem er mich da bekehrt hat. Also Dankbarkeit ist wirklich etwas Gutes, etwas Starkes. Ein weiterer Punkt ist, es ist der Wille Gottes, dass wir dankbar sein sollen. Und jetzt möchte ich folgende Verbindung aufmachen. Im Kapitel vorher, in 1. Thessalonicher 4, lesen wir schon mal ganz konkret vom Willen Gottes. Nämlich in 1. Thessalonicher 4, Vers 3 sagt Gott schon mal, was sein Wille ist. Da sagt er nämlich, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Ja, also es ist Wille Gottes, ist Heiligung, das wissen wir ganz konkret aus der Schrift. Und Dankbarkeit ist der Wille Gottes, dass wir in allem dankbar sein sollen. Und da gibt es auch eine Verbindung zwischen Dankbarkeit und Heiligkeit. Wie sie zum Beispiel auch der Heidelberger Katechismus aufmacht, ist ja in drei Teile eingeteilt. Erst geht es um die Schuld des Menschen, dann um die Erlösung. Und im dritten Teil, ab Sonntag 32, der auch heißt von der Dankbarkeit, fängt es dann an, wo es dann heißt, sinngemäß, okay, jetzt sind wir also gerechtfertigt, allein aus Gnade durch das Blut Jesu Christi. Warum sollen wir jetzt gute Werke tun? Antwort aus Dankbarkeit und um Gott zu verherrlichen. Also das ist eine Verbindung im christlichen Leben. Dass es eine Hauptmotivation, ja, vielleicht die Hauptmotivation ist, gute Werke zu tun, heilig zu leben, ist aus Dankbarkeit für das, was Gott für uns getan hat. Das Gegenteil ist auch häufig der Fall, wenn man nämlich undankbar ist. Also wenn man meint, ah, es ist alles schlecht, die Umstände sind so schwierig und Anfechtung von außen und von innen. Mir geht's nicht gut und Gott segnet mich nicht. Und dann ist es nur ein kleiner Schritt zum Beispiel aus dem Selbstmitleid heraus, das man hat, auch aus der Undankbarkeit heraus, die man hat, sich eine Legitimation für Sünde abzuleiten. Das kenne ich selber auch schon getan, wo ich dachte, ah, so bewusst sage ich das dann nicht, aber die Dynamik dahinter ist, es geht mir schlecht. Ich meine, ich habe einen Anspruch darauf, dass es mir gut geht. Und also eigentlich ist das so eine versteckte Werkegerechtigkeit. Ja, wenn ich Gutes tue, muss Gott mich segnen. Und wenn er mich nicht segnet, dann mache ich halt, was ich will. So. Also das ist völlig falsch. Es ist böse, so zu denken. Es ist heidnisch, so zu denken. Und wir sind dann auch vor allem eins nicht, nämlich wir sind nicht dankbar, wenn wir so denken. Wir sind undankbar. Wir sind getrieben von Selbstmitleid und Undankbarkeit. Und der Judas, der Bruder von Jesus, sagt das auch in seinem Brief. Er beschreibt Irrlehrer. Und ein Merkmal der Irrlehrer ist Unzufriedenheit. Da sagt er nämlich, die hadern, das sind Unzufriedene, die hadern mit ihrem Geschick. Okay? Und das ist eine andere Form von Undankbarkeit. Also wir sehen, was im Negativen gilt, wer undankbar ist, neigt eher zur Sünde, aber wer dankbar ist, neigt eigentlich eher dazu, nicht zu sündigen. Also Dankbarkeit und Sünde schließen sich. Ich sagen eher schließen sich aus. Also dann, wenn du wirklich ergriffen bist von Gottes Gnade, dann sündigst du nicht, wenn das der Fall ist. Ja. Dann komm langsam zum Ende. Noch eine weitere Illustration dazu. Ein Pastor, Theologe, wo ich mal ein paar Predigten von gehört habe, mal was von gelesen habe, ist der Joel Beakey, das ist ein Amerikaner. Und der sagte, wenn er früher irgendein Problem hatte als Kind oder wenn er sich das Knie aufgeschlagen hat, sowas in der Richtung, dann ist er dann immer zu seiner Mutter und hat sich halt beschwert und dann hat sie immer erstmal einen Satz gesagt zu ihm. Sie hat immer gesagt, es könnte schlimmer sein. Also hat sie das Knie aufgehauen, es könnte schlimmer sein. Es war irgendwas in der Schule blöd, sie sagt, das könnte schlimmer sein. Und so war das immer jahrelang und irgendwann hat ihn das so angenervt, dass er zu seiner Mutter gesagt hat, du, jedes Mal, wenn ich ein Problem habe, sagst du, es könnte schlimmer sein und das hilft mir einfach nicht. Was hat sie darauf gesagt? Es könnte schlimmer sein. Ja. Es könnte schlimmer sein. Und dann hat sie noch was zu ihm gesagt. Da hat sie gesagt, Sohn, du musst lernen, in jeder Situation zufrieden zu sein. Du musst lernen, in jeder Situation zufrieden zu sein. Und dann sagte er später, der ältere Joel Beakey sagte dann zu, ja, weil, wenn wir mal gucken, was wir eigentlich verdient haben, was uns zusteht, außerhalb der Gnade Gottes und außerhalb von Jesus Christus, haben wir eine Sache verdient und das gilt für alle Menschen, das ist der sofortige Tod und ewige Hölle. Ja? Also wenn Gott uns jetzt, was er nicht tun würde, aber wenn er das tun würde, uns seine, was ich ähnlich wie eben mit dem Staub, ja, wenn Gott uns nicht erhalten würde, wenn Gott uns außerhalb von Christus stellen würde, wenn Gott uns nicht gnädig wäre und uns jetzt das gibt, was wir verdient haben als Sünder. Da würde sich jetzt der Boden auftun und würden alle in die Hölle fahren und da ewig bleiben. Das ist die Realität, meine Lieben. Für mich selbst und für euch alle. Und wenn wir das bedenken, dann ist das, wie es jetzt gerade ist, in deinem Leben doch eigentlich gar nicht so schlecht. Als Vergleich, oder? Sofort sterben, ewige Hölle oder hier sitzen. Okay, ist nicht alles gut im Leben, aber im Vergleich zur ewigen Hölle und sofort zu sterben, ist doch eigentlich ganz okay. Und das ist genau, wo das alles zusammenkommt in der Dankbarkeit. Zum einen haben wir allgemeinen Grund, dankbar zu sein, ganz einfach für das alltägliche Essen und auch den nächsten Atemzug. Und ganz speziell haben wir Grund zu danken für Jesus Christus und die Erlösung, die wir in ihm haben. Oft ist es so, dass man, sagt ja auch der Volksmund, man weiß erst, was man hat, wenn es weg ist. Das geht mir auch so. Wir achten vieles als selbstverständlich. So wäre vielleicht eine mögliche Anwendung für euch. Und wir sind keine katholischen Mönche, ich weiß, aber vielleicht könntet ihr euch vornehmen, mal ein paar Tage für irgendetwas zu fasten oder irgendetwas wegzulassen, was ihr gerne macht oder was ihr als normal erachtet, um danach dann wieder zu merken, dass es eigentlich ganz schön ist. Also um so vielleicht etwas Dankbarkeit zu kultivieren. Das ist kein Gesetz, keine Pflicht, vielleicht einfach ein Ratschlag, wo man sagt, vielleicht kann ich mal die in die Sache mal ein paar Tage lassen. Und danach freue ich mich dann umso mehr, wenn ich es wieder machen kann und bin ein bisschen dankbarer, als ich es vorher gewesen bin. Also kultiviert Dankbarkeit, denn wir haben allen Grund dazu. Und drückt auch Dankbarkeit im Leben aus gegenüber anderen Menschen. Das sind so die Zwischentöne im Leben, auf der Arbeit, wo man so in Kleinigkeiten auch mal Dankbarkeit ausdrücken kann. Und das ist auch ein Zeugnis für Gott. Und ich möchte schließen einem Vers aus dem Kolosserbrief, nicht aus Kolosser 3. Kolosser 3, Vers 17, dort schreibt der Apostel: Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Amen.